Du stehst an der Laterne bei Brücke 3. Lehne dich an den Laternenpfahl und lasse den Blick über das Wasser schweifen. Vor dir liegt der Tegeler See, groß und weit.
Leichte Wellen klatschen gegen die Stege. Links von dir der Blick auf Moby, ein Ausflugsschiff in Form eines Wals.
Wende dich nach links und gehe gemütlich am Ufer entlang. Rechts von dir der See. Wandle auf dem Weg unter den Bäumen. Rechts am abfallenden Steinufer des Sees sind viele Wasservögel. Wenn du morgens oder vormittags hier entlangläufst, siehst du vielleicht gerade eine ältere Frau, die die Vögel füttert. Meist hat sie Vogelfutter dabei, manchmal streut sie aber auch altes Brot aus. Und auch wenn die Wasservögel sie in Scharen umringen, so solltest du dir an ihr kein Beispiel nehmen. Das Füttern von Wasservögeln ist in Berlin grundsätzlich verboten. Die Tiere wirken hungrig, wenn sie sofort angelaufen kommen. Aber das ist nur eine Folge zu intensiver Fütterung. Sie wissen, dass sie auf sehr einfache Weise etwas zu essen bekommen. Das ist natürlich bequemer, als sich selbst etwas zu suchen. Dabei finden sie in ihrer Umgebung, in der Regel auch im Winter, genug zu fressen.
Das Füttern hat einige negative Folgen. Die Tiere gewöhnen sich an die Futterstellen und tauchen dort zu jeder Jahreszeit auf, sodass auch Badewiesen und Sitzbereiche schnell verdreckt und von Vogelkot übersät sind. Die Wasservögel fressen meist nicht das gesamte Futter, das ihnen zugeworfen wird. Das Futter weicht dann also auf, sinkt beispielsweise an den Gewässerboden und verfault dort. Die Abbauprozesse verbrauchen dann große Mengen Sauerstoff, der anderen Wassertieren, beispielsweise Fischen, dann fehlt. Algen wachsen stärker und das Gewässer kann umkippen. Auch für die Wasservögel kann es gefährlich werden, denn sie werden durch die Fütterung zutraulich, verlieren ihre natürliche Scheu und können somit leichter Opfer von Fahrzeugen oder Hunden werden. Am besten, wir genießen einfach den Anblick der Tiere und beobachten ihre natürlichen Verhaltensweisen.
Suche dir auf der linken Wegseite einen Platz auf einer Bank mit Blick auf den See und mache eine kleine Pause.
Welche Wasservögel kannst du erkennen? Bestimmt siehst du Enten, die ihre Schnäbel in ihrem Gefieder verstecken. Kleine dunkle Blässhühner mit einem weißen Fleck auf der Stirn und ihrem lustigen Ruf. Vielleicht siehst du ein paar Schwäne, weiß und elegant und fast ein bisschen kitschig. Ganz besonders auffällig sind jedoch die kanadischen Wildgänse. Sie sind sehr groß, haben am Körper ein bräunlich-weißes Gefieder, einen dunkelbraunen Hals und weiße, längliche Wangenflecken am Kopf.
Doch wie sind sie überhaupt hierher gekommen? Der Hausmeister der Schule auf Scharfenberg, eine Insel im Tegeler See, holte 1983 aufgrund einer Zeitungsannonce ein Kanadagänsepaar mit seinen Jungtieren in ein Gehege auf die Insel. Als Umbauarbeiten stattfanden, entwichen die Tiere und bildeten den Stamm für die heute etwa 220 Kanadagänse. Die meisten der Tiere lassen sich entlang der Havel beobachten, zwischen Niederneuendorf und der Lieper Bucht. Ein beliebter Aufenthaltsort ist aber auch die Greenwich Promenade hier am Tegeler See, wo du gerade sitzt. Die Tiere werden von der Vogelwarte beringt, um die Population beobachten zu können. Etwa 150 Tiere wurden bisher markiert. Die Bestandszunahme liegt bei 15%, Also alle 7 Jahre verdoppelt sich der Bestand. Ihr Areal nimmt jedoch kaum zu. Die Kanadagänse sind sehr ortstreu. Heimische Arten werden von ihrer Population nicht beeinträchtigt. Um auf dem Pfad weiter zu wandern, wende dich nach links und gehe weiter die Greenwich-Promenade entlang, den See zu deiner Rechten.
Und von dieser ganzen beschwingten Welt, deren Kehlen die atmosphärische Luft über den Häuptern der Stummen dort unten im Wasser in Bewegung setzen konnten, vernahm man einen Zusammenklang von Lauten, von den ersten schwachen Versuchen des Reptils, durch Fauchen Zorn zu äußern, bis zu der Musik aus des Menschen harmonischem Tonwerkzeug. Hier zischte der Eidervogel wie eine Natter, wenn die Wildgans ihn in den Nacken beißen und unter Wasser hinabdrücken wollte. Hier quakte der Sägetaucher wie ein Frosch. Die Seeschwalben schrien, die Möwen kreischten mit Kinderstimmen, die Eidervögel knoten wie Kater in der Ranzzeit, aber alle übertönend, am höchsten und schönsten, klang die wunderbare Musik der Eisvögel, denn Gesang war es noch nicht. Es war ein unreiner Dreiklang in Dur, der tönte wie das Horn eines Hirten, und wie die eine einfiel, stimmte sie mit den drei Tönen der anderen in einem vollständigen Akkord zusammen. Ein Kanon für Waldhorn ohne Anfang und Ende, Erinnerungen aus der Kindheit der Menschheit, aus den ersten Zeiten des Hirten und Jägers. Nicht mit der Traumfantasie des Dichters, mit seinen dunklen und daher unruheerweckenden Gefühlen und unklaren Empfindungen genoss der Beschauer das große Schauspiel. Mit dem ruhigen Blick des Forschers, des wachen Denkers überschaute er den Zusammenhang in diesem scheinbaren Wirrwarr und nur dank seiner Massensammlung von Gedächtnismaterial konnte er alle diese Dinge miteinander in Verbindung setzen.
Der Tegeler See liegt im Berliner Ortsteil des Bezirks Reinickendorf. Mit 460 Hektar Fläche, einschließlich knapp 54 Hektar Inseln, ist er nach dem Müggelsee der zweitgrößte See der Stadt und wird vor allem von Wassersportlern und der Passagierschifffahrt genutzt. Das Wort Tegel entstammt einem slawischen Wurzelwort, das Anhängsel bedeutet. Und genau dies ist der Tegeler See. Er ist ein Anhängsel der Havel. Der Anteil der Uferstellen, an denen man baden kann, ist zwar gering, allerdings hat der See eine gute Wasserqualität und zählt zu den innerstädtischen Berliner Gewässern mit der größten Sichttiefe. Am Nordwestufer des Sees liegt das Freibad Tegeler See im Tegeler Forst. Darüber hinaus gibt es einige weitere eintrittsfreie Badestellen.
Im Tegeler See liegen, von Nord nach Süd, die Inseln Hasselwerder, Lindwerder, Scharfenberg, Reiswerder, Baumwerder, Valentinswerder und Mayenwerder, auf denen sich teilweise Kleingartenkolonien befinden, sowie die im Nordwesten in den See ragende Halbinsel Reierwerder mit der Borsigvilla Reierwerder, die früher aus zwei separaten Inseln, Großer und Kleiner Reierwerder, bestand. Südöstlich gegenüber von Reierwerder liegt die Halbinsel Gänsewerder. Dazwischen erreicht der See seine größte Tiefe von knapp 16 Metern.
Am Ende des Weges liegt eine Treppe. Wenn du sie erreichst, gehe die Stufen hoch und suche dir einen Platz rechts am Geländer.
Thank you.
Am Gelände angekommen, genieße die Aussicht und lasse deinen Blick schweifen. Die Insel, die du links in deinem Blickfeld hinten auf dem See sehen kannst, ist Hasselwerder, die nördlichste Insel. Sie ist rund 300 Meter lang und 60 Meter breit und Eigentum von Nachfahren der Familie von Humboldt. Die Gutsverwaltung eröffnete 1911 eine Badeanstalt auf Hasselwerder, die von verschiedenen Pächtern betrieben wurde und mit Unterbrechung bis 1954 bestand. Der Reeder Walter Haupt pachtete die Insel 1946, nutzte Hasselwerder als Heimathafen für seine Schiffe und lebte selbst auf der Insel. 1950 baute er ein altes Wirtschaftsgebäude zur Gaststätte Wirtshaus Hasselwerder zum Insulaner aus. Nach Schließung der Badeanstalt verpachtete Walter Haupt Stellplätze für Zelte und später auch Lauben an Sommergäste. Auf der Insel befinden sich heute noch mehrere dieser Lauben. Zur Versorgung hat die Insel einen Anlegestieg an der Nordostseite. Die Insel ist Teil des 1960 gebildeten Landschaftsschutzgebietes LSG 2C Inseln im Tegeler See. Ihre Nutzung unterliegt dadurch erheblichen Einschränkungen und bedarf zum Teil, wie beispielsweise bei Uferausbauten und bei der Anlage von Bootstegen, Sondergenehmigungen der Naturschutzbehörde.
Weiter geht's nach links, am Geländer entlang zu der Freitreppe. Laufe dort entlang zum nächsten Aussichtspunkt, eine ebenso gewölbte Ausbuchtung wie die, auf der du gerade stehst. Bist du am zweiten Aussichtspunkt links neben der Treppe angekommen? Vielleicht ist ein Platz auf den Liegebänken frei. Lege dich hin und deine Beine entspannt nach oben. Alternativ findest du auch hier einen Platz am Geländer.
Schiff Ahoi, hast du den weißen Mal gesehen? So schrie Ab und rief noch einmal ein Schiff an, das die englische Flagge trug. Es sank am Heck tief ein. Der Alte stand mit dem Schallrohr am Munde in dem aufgeheizten Kapitänsboot. Der fremde Kapitän konnte das künstliche Bein deutlich erkennen. Er lehnte sich nachlässig gegen den Bug seines eigenen Bootes. Er war stämmig und sah gutmütig aus. Er hatte feine Gesichtszüge, mochte gegen 60 sein und trug eine weite Jacke, die wie ein blaues Lotsentuch um ihn herum flatterte. Ein freier Ärmel hing ihm hinten aus der Jacke, wie der gestickte Ärmel eines Husarenmantels. Unmittelbar vor den herannahenden Booten schoss ein Buckelwal empor, umgeben von einer Korona aus funkelndem Wasser. Er stand einen Augenblick reglos in der Luft und kippte zur Seite weg. Arawak zog scharf die Luft ein. Durch die herabfallende Gicht sah er die beiden Boote unversehrt näher kommen.
Wale gibt es hier nicht, aber eine Menge Wasser auf jeden Fall. Berlin ist nicht nur eine Stadt am Wasser, Berlin lebt von seinem Grundwasser. Während andere Städte ihr Trinkwasser in aller Regel aus dem Umland fördern, versorgt sich Berlin aus dem Grundwasservorkommen im eigenen Stadtgebiet. Das Seewasser ist jedoch leider nicht immer so unbedenklich. Das Wasser des Teglersees hat das Problem, dass hier öfters gesundheitsgefährdende Konzentrationen von Blaualgentoxinen festgestellt werden. Vielleicht hast du auf dem Weg die Schilder gesehen, die darauf hinweisen. Momentan wird vom Baden in den Nichtschwimmerbereichen der Badestellen am Teglersee abgeraten und Hunde sollten sich nicht am und im Wasser aufhalten, denn gerade im Uferbereich ist die Konzentration der Blaualgentoxine recht hoch.
Warum haben wir das nie erwogen, dachte Bormann. Temperaturschwankungen des Meerwassers, Verringerung des hydrostatischen Drucks, Erdbeben, all das gehörte zum Schreckensrepertoire der Hydratforschung. Nur über Bakterien hatte kaum jemand ernsthaft nachgedacht, obwohl bekannt war, was sie taten. Kein Mensch hätte im Traum das Szenario einer solchen Invasion entwickelt. Zeit zum Weitergehen. Stehe auf und wende dich nach links. Schlendere nach links hinüber zu den großen dunklen Kanonen, die auf das Wasser zielen.
An den Kanonen angekommen, lasse deine Hand darüber streichen. Fühlst du die Härte und Kühle des Metalls? Die explosive Kraft, die dahinter schlummert? Die Kanonen stammen aus Falkirk in Schottland und dienten wohl zur Küstenverteidigung. Wenn das so stimmt, wurden sie von der Caron Company hergestellt, die 1759 von mehreren Engländern gegründet wurde. Sie nutzten ein neues Herstellungsverfahren mit Steinkohle statt der bisherigen Holzkohle und stellten zuerst hauptsächlich Roheisen her. Dann kamen gusseiserne Objekte hinzu, die aber anfangs von minderer Qualität waren. Durch neue Menschen in der Firmenleitung verbesserte sich die Herstellung und auch eine neue Kanonenform wurde entwickelt, die Karonade. Kürzer und viel leichter als die bisherigen langen Kanonen, aber mit dem gleichen Kaliber. Die Reichweite war kürzer, aber sie konnten schneller geladen werden und durch ihr geringeres Gewicht konnte man mehr von ihnen auf ein Schiff laden. Im Jahr 1814 war die Caron Company der größte Hersteller für Eisenarbeiten in Europa. Bis in die 1960er Jahre hinein produzierte die Firma Eisenprodukte und stieg dann später auf Plastik und Edelstahl um. Im Jahr 1982 meldete die Firma Insolvenz an, wurde übernommen und produziert heute unter dem Namen Caron Phoenix Produkte aus Edelstahl und Keramik.
In Berlin brauchen wir keine Küstenverteidigung, aber wir haben eine Wasserschutzpolizei, kurz WSP genannt. Sie bekämpft Kriminalität rund ums Boot, Umweltdelikte an und auf dem Wasser, überwacht den Schiffsverkehr, ist für Wasserrettung, Gefahrenmaßnahmen und Bekämpfung von Wildfischerei zuständig. gehe nun Richtung Ufer auf die Wiese zu, die leicht nach oben ansteigt. Folge dieser Steigung nach oben, bis du bei dem großen Steinbogen ankommst. Vielleicht spendet dir der schlanke Bogen ein bisschen Schatten. Er ist voller Mosaike und wurde vom Maler und Bildhauer Gerhard Schulze-Seehof gestaltet. Nimm dir Zeit, den Bogen in Ruhe zu betrachten. Die Mosaike stellen unterschiedliche Wassersportarten dar. Wassersport ist auf den Berliner Seen ein großes Thema. Besonders beliebt ist zurzeit das Stand-Up-Paddling, für das die großen Wasserflächen und die geringe Strömung in den Berliner Gewässern perfekt sind. Kanu und Kajak sind ein Klassiker und auch hier auf dem Tegeler See häufig zu sehen. In die Innenstadt kommt man damit jedoch nicht so gut, denn die Wasserwege zwischen Oberbaumbrücke und Kanzleramtssteg sind motorisierten Booten und Schiffen vorbehalten. Segeln und Windsurfen kann man besonders gut auf den großen Seen, zum Beispiel hier auf dem Tegeler See, auf dem Mückelsee oder auf dem Wannsee, auf dem meist richtig viel los ist. Jetski, Wasserski und Wakeboarden sind nicht überall möglich. Es gibt dafür besondere ausgewiesene Gewässerstellen, wo die Gefahr für andere Wassersportlerinnen geringer ist. Wer es ganz entspannt mag, kann auf Ruder- und Tretboote zurückgreifen. Auch hier am Tegeler See gibt es einen Verleih, direkt an der roten Tegeler Hafenbrücke.
Der Weg führt wieder nach unten, zum Ufer hin. Biege dort nach links ab und gehe weiter am Ufer entlang.
Seit Tagen gab es keine Wolke am Himmel zu sehen. Die Surfer lagen zu so früher Uhrzeit noch in ihren Betten. Yukanan hatte sein Caballito vor gut einer halben Stunde durch die sanft heranwollenden Wellen hinaus aufs Meer gepaddelt, zusammen mit einem Dutzend weiterer Fische, noch bevor sich die Sonne gezeigt hatte. Jetzt kamen sie langsam hinter den dunstigen Bergen zum Vorschein und tauchte das Meer in basthellendes Licht. Die endlose Weite, eben noch silber, nahm einen zartblauen Ton an. Am Horizont erahnte man die Silhouetten mächtiger Frachter, die Lima ansteuerten.
Hier am Uferweg ist es dicht bewachsen. Der Blick rechts auf das Wasser, immer wieder von Bäumen und Büschen unterbrochen. Folge dem Weg und genieße die kühle Luft, die dir Wind, Wasser und Bäume spenden. Thank you.
Ahab war wieder beruhigt, aber nur um bald einer umso tieferen Schwermut zu verfallen. Er hatte sich von dem Wal rückwärts losgemacht und saß da, um seine letzten Zuckungen vom ruhigen Boot aus zu beobachten. Das merkwürdige Schauspiel, das man bei einem sterbenden Pottwal beobachten kann, wie er den Kopf der Sonne zuwendet und so den letzten Atem aushaucht. Dieses Schauspiel, das Ahab an einem ruhigen Abend ansah, versetzte ihn in eine wunderbare Stimmung, die er vorher nicht gekannt hatte. Er wendet sich um und wendet sich ihr zu. Welche bedächtigen und welche ehrfurchtsvollen Bewegungen machte er mit seiner lehnenden Stirn in den letzten Todeszuckungen? Wenn doch meine Augen die ergebenen Seufzer des Wals sehen könnten. Er ist in der ganzen Weite vom Wasser eingeschlossen. Er befindet sich fern von allen lauten menschlichen Glück und Leid. In diesem unberührten und unparteiischen Meeren, wo die Felsen der Überlieferung keine Tafeln liefern. Vor dir gabelt sich der Weg. Der betonierte Weg biegt sich in einer Steigung leicht nach oben. Doch für uns geht's weiter nach rechts auf den schmalen Trampelpfad, der direkt am Wasser entlang führt. Folge diesem kleinen Weg nach rechts und laufe dort am Ufer entlang. Wurzeln durchbrechen hier und dort den Boden. Der Weg ist holprig und eng. Nimm dir Zeit, wir haben es nicht eilig. Rechts vor dir öffnet sich der Weg und eine Stelle am Ufer wird frei. Du erkennst sie an den zwei liegenden Baumstämmen, einer am Wasser, vor dem Schilf. Suche dir einen Platz mit Blick auf den See.
Furchtbarer und mächtiger Leib, der du dreifach umgürtet und geschmiedet bist. Und du in die Höhe strebende Fontäne, die du wie ein Regenbogen dastehst. Der erste strebt in die Höhe und die letztere macht durch die Spritze alles wieder zunichte. Du suchst vergeblich Verbindung mit der alles belebenden Sonne darüber, die das Leben selbst hervorruft, aber es niemals ein zweites Mal hergibt. Alles, was sich miteinander verbunden hat und wofür es keinen Namen gibt, treibt hier unter mir. Ich werde von dem Atem der Dinge gehoben, die einstmals lebendig waren. Was mal als Luft ausgeatmet wurde, ist nun Wasser geworden. Sei darum gegrüßt, für immer gegrüßt, du Meer, in dessen ewigen Brandungen die wilden Vögel ihre einzige Ruhestätte finden. Aus Erde geboren, aber vom Meer gestillt, wenn auch Berg und Tal mich gewiegt haben, so bin ich doch, ihr Wellen, euer Stiefbruder. So starb Moby Dick, der große weiße Wal in Herman Melvilles Roman. Der Hass und die Ehrfurcht, die der Kapitän Ahab gegenüber diesem Tier im Buch empfindet, sind auch heute noch immer präsent. Die Podcasterin Antonia Köhnen sagte einmal sinngemäß, dass es viele Menschen gibt, die nichts Wildes ertragen können. Nichts Wildwachsendes und nichts Wildlebendes. Er stand auf, zog einige Kleidungsstücke an und öffnete das Fenster. Die raue, feuchte Luft in der Kammer fuhr hinaus und von der See her strömte eine warme Treibhausluft herein, die mehrere Stunden lang von der strahlenden Maisonne erwärmt worden war. Unter dem Fenster erblickte er herabgestürzte, zerrissene Steinmassen, in deren Spalten kleine, staubige Schneewehen lagen, neben denen weiße Gänseblümchen, gut beschützt von einem Mooslager, blühten und bescheidene Stiefmütterchen mit des Hungers gelbem und der Kälte blau-violettem Aussehen die armseligen Farben ihres armseligen Landes bei der ersten Lenzsonne hissten. Weiter unten kroch das Heidekraut und das Moosbeergestrüpp guckte über die Abhänge hinweg, unterhalb welcher eine Schicht weißen Sandes lag, das die See pulverisiert hatte und in die vereinzelte Pflanzen von Dünengras hineingesteckt waren. Dann kam der Tanggürtel wie eine dunkle Schärpe oder ein Rocksaum auf dem weißen Sand, ganz oben fast kohlschwarz von vorjährigem Tang mit trockenen Tannenzweigen und Fischgräten und an der Wasserkante schmutzig braun von den letzten frischen Tangpflanzen, die, gekräuselt und knotig, Chenillen an der Garnierung bildeten. Und drinnen auf dem Strandweg lag der Wipfel einer Tanne, ohne Rinde, geschunden, vom Sande abgeschliffen, vom Wasser durchwaschen, vom Winde poliert, von der Sonne gebleicht, dem Brustkasten eines skelettierten Mammuts gleichend. Außerhalb des Strandes lagen Riffe und Klippen, den einen Augenblick nass im Sonnenschein glänzend, um im nächsten von den Dünungen ertränkt zu werden, die mit einem Plumps über sie hingingen oder, wenn es ihnen an der erforderlichen Kraft gebrach, zerschellten und ein Wasserfall von Schaum kerzengerade in die Luft hinaufwarfen.
Hier ist der Audiowalk zu Ende. Vielleicht möchtest du hier an diesem Ort noch etwas verweilen, vielleicht aber auch wieder zurücklaufen oder die Gegend noch weiter erkunden. Lass dich von deiner Intuition leiten.